Restruct Law, der Restrukturierungspodcast.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Restruct Law, dem Restrukturierungspodcast. Mein Name ist Christian Heinze.
Und ich bin Heiko Schäfer. Hallo. Am 22. März 2022 bestätigte das Restrukturierungsgericht Karlsruhe den für ein international tätiges Handelsunternehmen vorgelegten Restrukturierungsplan. Das Besondere an diesem Plan war, dass unter anderem ausländische Steuerforderungen restrukturiert werden sollten. Verfahren nach dem StaRUG, dem Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz, sind bekanntlich rar, jedenfalls für die Öffentlichkeit nicht ohne weiteres wahrnehmbar, was auch vom Gesetzgeber so beabsichtigt ist. Es sind daher wenige Fälle, zuletzt zum Beispiel das Verfahren Itana Mode Holding GmbH, die in der Fachöffentlichkeit diskutiert werden können. Wir freuen uns deshalb mit unserem heutigen Gast, dem Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Grob Brugger, Dr. Frank Schäffler, einen Protagonisten des Karlsruher Falls bei uns im Podcast begrüßen zu können und sagen herzlich willkommen, Frank, hier bei uns bei Restruct Law.
Hallo, guten Morgen Christian, guten Morgen Heiko, freue mich bei euch zu sein.
Guten Morgen Frank. Du bist Partner der Kanzlei Grob Brugger in Stuttgart, die ja auf ein restrukturierungsinsolvenzrechtliches Urgestein, ich glaube, er wird es mir nicht übel nehmen, nämlich Volker Grob zurückgeht. Da bist du Partner seit 2021. Du bist damals mit einem Team von Mene und Betzler, unter anderem mit Jasmin Urlaub, die ja hier auch schon im Podcast war, gewechselt. Die Kanzlei hat sich spezialisiert natürlich auf die Insolvenzverwaltung, bei diesem Namensgeber gar keine Frage. Und ansonsten natürlich auf die Beratung von Unternehmen in der Krise und deren Gläubiger. Und als, glaube ich, einen besonderen Schwerpunkt die Verteidigung und strafrechtliche Begleitung von durchaus auch prominenten Fällen des Wirtschaftsstrafrechts. Du hast in Konstanz und Manchester Rechtswissenschaft studiert und zum Thema Zulässigkeit und Zweckmäßigkeit der Anwendung angloamerikanischer Beweismethoden in deutschen und internationalen Schiedsverfahren im Jahr 2003 promoviert. Du berätst Unternehmen, Gesellschafter sowie Geschäftsführer und Vorstände in Krisensituationen. Weitere Schwerpunkte deiner Tätigkeit sind die Begleitung von Unternehmenstransaktionen, die Übernahme von Treuhandschaften sowie die Konzeption und Steuerung von Restrukturierungsvorhaben nach dem StaRUG. So hast du auch im Jahr 2021 das erste StaRUG-Verfahren in Baden-Württemberg erfolgreich begleitet, auch hier im Team gemeinsam mit Jasmin Urlaub. Wie für jeden unserer Gäste haben wir auch für dich unsere berühmten 4 Fragen vorbereitet.
Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie in der Restrukturierung?
Ich habe 2004 in der damaligen Kanzlei Wellensee Group und Partner angefangen mit Restrukturierungsberatung, Beratung von Gläubigern und Unternehmen, Gesellschaftern. Bin dann 2007 zu Mene und Betzler gewechselt und seit 2021, wie du schon gesagt hast, mit meinem Team wieder zurück zu Grob Brugger.
Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
Mich fasziniert, dass man in der Restrukturierungsberatung, glaube ich, ganz besonders die Möglichkeit hat, Mandanten mit auch kreativen Lösungen zu helfen, dass viele Fälle einfach nicht nach Schema F ablaufen, sondern man da wirklich auch Gehirnschmalz reinstecken kann. Außerdem die Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams und vor allem auch die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Kanzleien.
Auf welchen Erfolg sind Sie besonders stolz?
Ich freue mich sehr, dass ich einen Beitrag leisten konnte, in den letzten Jahren ein sehr schlagkräftiges Team zu formen. Du hast es schon erwähnt, Jasmin Urlaub zum Beispiel, auch ein Uli Lägler oder ein Felix Rebel, die mittlerweile alle so ihre eigene Strahlkraft am Markt haben mit Vorträgen und Veröffentlichungen. Und dass wir da in der Lage sind, alle gemeinsam auch größere und komplexere Verfahren eben zu meistern.
Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen?
Ich würde im Studium einen stärkeren Schwerpunkt auf die BWL legen. Ich habe mir natürlich jetzt im Laufe der Berufstätigkeit hier einiges angeeignet, aber es wäre wohl leichter gewesen, wenn man hier schon im Studium einen stärkeren Grundstein gelegt hätte.
Frank, wir haben den Karlsruher Fall schon angesprochen. Wie war die Ausgangslage im März 2021, als dieser Fall seinen Anfang nahm? Wer gab eigentlich hier den Anstoß zur Sanierung?
Wir sind angesprochen worden durch ein betriebswirtschaftliches Beratungsunternehmen, die für den Fall hier ein Essex-Gutachten erstellt haben und einfach ein finanzwirtschaftliches Problem identifizierten, nämlich diese ausländischen Steuerforderungen, die jetzt aus welchen Gründen auch immer auf das Unternehmen zurollten. Und man hier gesagt hat, naja, das wird wahrscheinlich nicht möglich sein, das aus der laufenden Liquidität zu bedienen. Und die beteiligten Finanzierer waren auch nicht bereit oder man wusste, dass die nicht bereit wären, hier diese in Anführungszeichen Altlasten zu bereinigen. Dann war in dem Sanierungsgutachten waren natürlich zahlreiche operative Maßnahmen auch drin, für die hat man aber nicht den Instrumentenkasten der Insolvenzordnung benötigt. Also es waren jetzt keine Verträge zu beenden oder größere Personalabbaumaßnahmen. Da waren sehr viele operative Maßnahmen im Sanierungsgutachten mit drin, plus dieses finanzwirtschaftliche Problem. Und eigentlich ist der Fall dann auf mich zugekommen mit der Bitte um insolvenzrechtliche Würdigung und mal durchzuspielen, wie könnte denn dieser Fall in einem Insolvenzverfahren möglichst gut behandelt werden. Jetzt heißt es hier ein Handelsunternehmen, Stichwort E-Commerce, mit Verbrauchern als Kunden, mit teilweise asiatischen Lieferanten, wo wir alle wissen, naja, wenn sowas bekannt wird, es gibt Marktbegleiter, wenn hier bekannt wird, das Unternehmen XY im Bereich E-Commerce hat einen Insolvenzantrag gestellt, da braucht es nicht viel Fantasie, um zu erkennen, dass da wahrscheinlich am Markt relativ schnell der Geschäftsbetrieb zusammenbricht und hier das Geschäft nicht fortgeführt werden kann. Insofern haben wir gesagt, gut, man wird wahrscheinlich, wenn es keine andere Lösung gibt, hier in ein Verfahren müssen, aber da sehen wir die große Gefahr, dass der Geschäftsbetrieb nicht fortgeführt werden kann. Und so ist die Idee mit dem Staruk-Verfahren entstanden, dass wir gesagt haben, also wenn wir den Instrumentenkasten der Insu nicht benötigen, haben gleichzeitig operative Maßnahmen, die wir umsetzen können, haben wirklich nur dieses finanzwirtschaftliche Problem, dann lasst uns mal versuchen, hier vielleicht über den Staruk das Ganze zu heilen. Das Staruk-Verfahren wurde dann auch von betriebswirtschaftlichen Berater im Rahmen des S6 als Maßnahme durchgespielt, bewertet und den Finanzierern auch entsprechend vorgeschlagen.
Wir kommen gleich nochmal auf das S6-Gutachten zurück. Das spielt ja durchaus wichtige Rolle. Im März nahm das sozusagen seinen Anstoß, das Verfahren von Bankenseite, so haben wir es verstanden. Du hast ja auch schon dazu veröffentlicht. Und es hieß also wie üblich, bitte ein S6-Gutachten vorlegen, damit also hier seitens der Bank auch weiterhin das Darlehen ausgereicht werden kann. Jetzt ist das S6-Gutachten ja nicht sofort fertiggestellt worden, sondern es hat dich dann auch so ein bisschen eine Zeit lang begleitet, insbesondere bis zur Anzeige des Restrukturierungsvorhabens im August, Ende August 2021. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was zum Hintergrund sagen, warum das sozusagen noch nicht fertiggestellt war, sondern wo die Verbindung ist zwischen Staruk-Verfahren und S6-Gutachten.
Also das S6-Gutachten sah das Staruk als Maßnahme vor, wurde Anfang August im Entwurf erstmal vorgelegt. Eine Schließung des Gutachtens beziehungsweise eine Finalisierung hätte eine deutlich höhere Konkretisierung des Staruk-Verfahrens eben vorausgesetzt. Im August hatten wir die Anzeige, wir hatten die Gespräche mit den Finanzierern geführt. Wir hatten eigentlich ein klares Bild für uns, dass wir hier die entsprechenden Mehrheiten auch bekommen werden. Der betriebswirtschaftliche Berater hat aber natürlich gesagt, bevor wir hier eine Bestätigung abgeben, dass die Sanierungsfähigkeit gegeben ist, da brauchen wir einen deutlich höheren Wahrscheinlichkeitsgrad. Das können wir nicht auf Basis einer Staruk-Anzeige allein machen, sondern da muss idealerweise, sollte da der Beschluss schon vorliegen, dann schließen wir das Gutachten. Schließen heißt, wir geben die Bestätigung ab, dass die Sanierungsfähigkeit gegeben ist und dann auf dieser Basis werden dann die Kredite verlängert beziehungsweise werden weitere Kredite ausgereicht. So war eben dieser Dreiklang und deswegen war im Laufe des Staruk-Verfahrens war hier tatsächlich das Gutachten noch im Entwurf.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Zusammenhang sozusagen in dem hier mit dem S6-Gutachten, weil ja sozusagen, du hast es jetzt auch gesagt nochmal und das ist mir, als ich das gelesen habe, auch nochmal so richtig klar geworden, dass ja sozusagen die Sanierungsfähigkeit erst dann bescheinigt werden kann, wenn das Staruk-Verfahren schon sehr weit ist. Ob man jetzt unbedingt einen Beschluss braucht, kann man sicherlich ein bisschen drüber streiten, aber es ist natürlich auf der sicheren Seite dann nur das wenn man den Fall so sieht, vor sich aufgereiht, denkt man sich, ja, warum denn das? Hätte man nicht viel früher dort sozusagen schon das S6-Gutachten finalisieren können und mit dem dann sozusagen auch ins Rennen gehen können. Aber wie du richtig sagst, und wenn man genau hinschaut, was das S6-Gutachten eigentlich sein soll, nämlich die Bestätigung der Sanierungsfähigkeit, fehlt da natürlich immer ein Baustein, wenn ich das Starkverfahren noch nicht so weit konkretisiert habe, dass ich auch davon ausgehen kann, dass es zum Erfolg kommt.
Wir hatten natürlich zwei Besonderheiten. War das Staruk noch sehr neu. Das heißt, auch der betriebswirtschaftliche Berater sagt, also Entschuldigung, da gibt es noch keine Erfahrungswerte und dass ich für mich...
Wobei wenn ich da kurz einhaken darf, ein Verfahren hat er ja schon mal mit euch gemacht auch. Das MGG, da kommen wir am Ende nochmal zu. Aber trotzdem ist natürlich für die Beteiligten auch, also jetzt nicht nur für den Berater, für den betriebswirtschaftlichen Berater, aber für die Beteiligten natürlich auch, sage ich mal, Neuland gewesen vermutlich.
Das ist richtig, das stimmt mit der MGG. Der Punkt war nur bei diesem zweiten Fall, hier dem Karlsruher Fall, da war natürlich eine deutlich höhere Komplexität, Konzern mit Auslandsbeziehungen etc. Und da zu sagen, okay, als Betriebswirt, wenn es noch keine, sagen wir, jahrelangen Erfahrungswerte gibt, da mache ich jetzt schon früher einen Haken dran. Also ich wollte nur sagen, da habe ich Verständnis dafür, dass er in diesem Fall einfach gewartet hat, bis das Verfahren abgeschlossen ist.
Frank, es waren ja verschiedene Problemfelder, die euch hier beschäftigt haben. Wir haben es schon des Öfteren genannt, das Thema ausländische Steuerforderungen. Ihr habt seinerzeit auch Rechtsgutachten eingeholt, ohne jetzt vielleicht vertieft zu den steuerrechtlichen Themen einzusteigen. Was waren die Schwierigkeiten, die sich da jetzt nicht in Bezug auf die Forderung als solches gestellt haben, sondern in Bezug auf die Restrukturierungsfähigkeit im Plan?
Also haben sich zwei Fragen gestellt. Zum einen, habe ich hier eigentlich die Zuständigkeit für diese ausländischen Forderungen? Es gibt hier keine Vorschrift, momentan jedenfalls, analog 335 INSO. Da wird natürlich jetzt im Zuge des weiteren Fortganges, wird dieses Thema natürlich jetzt geregelt werden. Aber im Moment ist es eben noch nicht so. Wir haben noch nicht diese öffentlichen Staruk-Verfahren. Da sind wir eigentlich einfach zu früh. Und demgemäß ist diese Frage einfach ungeklärt. Wir haben uns dann ja auch mal mit dem Ministerium ausgetauscht und gesagt, warum ist denn im Moment diese Gesetzeslücke hier da? Woran liegt denn das Ganze? Und da ist gesagt worden, ja, das ist uns eigentlich bekannt, dass momentan diese Frage im Gesetz nicht geregelt ist zum jetzigen Zeitpunkt. Und da muss man sich dann eben behelfen mit Analogien etc., anderen Anknüpfungspunkten. Und wir haben bewusst zwei Rechtsgutachten eingeholt, die verschiedene Begründungsansätze gewählt haben. Das eine Gutachten, Frau Professorin Schmidt, hat eher an das Gesellschaftsstatut angeknüpft und damit die Zuständigkeit und auch die Restrukturierbarkeit dieser ausländischen Forderungen begründet. Professor Skoratzun hat es eher mit Analogien zur Insolvenzordnung begründet. Beide Gutachten kamen dann zum selben Ergebnis. Wir haben das weiter unterfüttert, auch mit einem internen Stellungnahme des Restrukturierungsbeauftragten Dr. Hafer, die ja in der Kanzlei auch eine große Auslandsabteilung eben haben. Das haben wir eben auch noch beigefügt und haben dann eben auch nach Vorbesprechungen mit dem Gericht, waren wir eben schon der Meinung, dass wir das damit dann auch hinkriegen müssen. Aber da mussten wir schon ziemlich viel Vorarbeit leisten, weil solche Fälle, wo man sagt, okay, zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch nicht geregelt, das wird irgendwann geregelt werden, da werden wir in einem geordneten Verfahren sein, momentan aber noch nicht. Da kann man sich natürlich auch auf den Standpunkt stellen, naja, wenn es momentan nicht geregelt ist, dann geht es halt nicht. Und dann werden wir hier euch den Bestätigungsbeschluss versagen. Und da hatten wir Sorge von. Das haben wir auch von Anfang an gegenüber den Finanzierern und gegenüber den Mandanten kommuniziert, haben gesagt, lasst uns das mal, wir sind der Meinung, dass es gehen muss, aber unsere Meinung ist da vielleicht gar nicht entscheidend, sondern das müssen wir eben untermauern.
Vielleicht nochmal, da muss man ja wahrscheinlich nochmal unterscheiden an der Stelle, wo sozusagen die Steuerforderungen liegen. EU-Ausland, nicht EU-Ausland, war es beides? Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen Sachverhalt liefern an der Stelle.
Ja, ist richtig. Wir hatten beides. Wir hatten EU-Ausland und Nicht-EU-Ausland. Das ist natürlich vollkommen richtig. Im EU-Ausland ist es leichter zu begründen als im Nicht-EU-Ausland. Das ist natürlich der Fall. Beim EU-Ausland kann ich natürlich immer auch mit der Historie, da kann ich sagen, naja, Staruk basiert ja auf einer Richtlinie. Und da ist es eigentlich vom Sinn und Zweck zwingend, dass hier auch ausländische Forderungen einbezogen werden müssen. Ansonsten macht es ja gar keinen Sinn. dieser Begründungsansatz fällt einem natürlich bei Forderungen aus dem Nicht-EU-Ausland etwas weg. Da muss ich etwas mehr Aufwand leisten.
Frank, das Thema Gruppenbildung war ja auch kein einfaches Thema, wie wir gesehen haben. Das hat euch beschäftigt. Die Gruppenbildung war nicht einfach und jedenfalls ja auch nicht einfach zu begründen. Wie seid ihr mit diesen Gläubigergruppen umgegangen? Nach welchen Kriterien und mit welcher Begründung wurden die Gruppen in dem Plan gebildet? Vor allen Dingen auch, wenn man so ein bisschen den Blick auch Richtung Finanzierer richtet, von der Argumentation und der Abgrenzung her zu den ausländischen Steuergläubigern.
Ja, das war tatsächlich ein schwieriges Thema, weil wir hier die Situation hatten, dass wir die Finanzierer der Gesellschaft anders behandelt haben als die ausländischen Steuergläubiger. Und da brauche ich natürlich Futter, das geht so einfach nicht. Und der entscheidende Unterschied war, dass die Finanzierer bereit waren, auch im Rahmen des Darlehensverfahrens frisches Geld dem Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Es gab eine offene, nicht ausgelastete oder nicht genutzte Linie, teilweise nicht genutzte Linie. Diese Linie war für das schwierige Saisongeschäft eben auch erforderlich. Und die Finanzierer hätten aber die Möglichkeit gehabt zu sagen, nein, die Linie wird jetzt gekappt. Wir gehen nicht zusätzlich ins Risiko. Und das war das entscheidende Argument, dass die Finanzierer eben gesagt haben, wir gehen zusätzlich ins Risiko, weil wir dem Verfahren vertrauen, weil wir auch sagen, ja, das unterstützen wir. Und das hat dem Gericht dann als Argument gereicht, um zu sagen, gut, da liegt der entscheidende Differenzierungspunkt zu anderen Gläubigern, Stichwort ausländische Steuerforderungen oder auch Vermieter, wo es wirklich um Altforderungen geht, wo man nicht zusätzlich ins Risiko geht, wo man dann eben sagt, gut, das wird eben reguliert und da gibt es eine Quote, aber da ist niemand, der jetzt Fresh Money zur Verfügung stellt.
Ihr seid ja im Ende August 2021 mit der Anzeige in das Restrukturierungsverfahren gestartet. Ihr habt aber keinen Plan vorgelegt, keinen fertigen Plan. Ihr habt schon unter anderem die Gruppenbildung thematisiert mit dem Gericht oder mit der Anzeige, das schon thematisiert. Was gab es da für einen Hintergrund? Wir kennen ja Eterna-Verfahren und auch andere Verfahren, wo der Plan sozusagen schon mit der Anzeige vorgelegt wird.
Bei uns hatte es schlicht einen zeitlichen Hintergrund, nämlich dass wir so früh nicht im Verfahren waren, dass es ausgereicht hätte, da schon den Plan einzureichen. Also so richtig im Mandat waren wir eigentlich erst ab Sommer, da hat es im März vielleicht mal ein Gespräch gegeben, aber so richtig, dass wir ins Tun gekommen sind, das war ja nicht so lange vor der Anzeige, dass man da hätte den Plan fertig ausarbeiten können. Dann war es natürlich auch so, es waren große Kreditinstitute hier mit beteiligt, alle natürlich mit Rechtsabteilungen, die das auch sehr sorgfältig geprüft und begleitet haben. Und das ist auch ein gewisser Moderationsprozess. Das geht auch nicht von heute auf morgen, dass man dann so einen Plan einreicht, sondern das muss dann abgestimmt, zirkuliert Klar. werden. Ihr kennt es genauso. Das bedarf einfach einer gewissen Zeit. Aber wünschenswert ist es natürlich ganz klar, dass man den Plan gleich mit einreicht. Teilweise hat man hier natürlich auch insolvenzrechtliche Themen. Ich darf mit der Anzeige ja auch nicht zu lange warten. Wie ist es? Fortbestehensprognose fällt weg. Bin ich überschuldet? Habe ich da vielleicht Antragspflichten etc.? Da kommt man natürlich auch in Zeitnot.
Du nimmst hier gleich ein Stichwort vorweg. Kommunikation, das steht hier auch auf meinem Fragenzettel sozusagen. Das ist ja schon... Also so eine Kommunikation in Wellen, denke ich, gewesen. Also einmal, das mit dem Mandanten selber, auch vor dem Hintergrund der, Unwägbarkeiten, die da jetzt mit drin stecken, Stichwort ausländische Steuerforderungen. Dann natürlich die Kommunikation mit den Hauptbetroffenen, die es hier auch angestoßen haben, mit den Finanzierern, Banken, du hast das angesprochen, die Abteilung, die Rechtsabteilung, die dann dort mit involviert werden und sich auch erstmal in das Rechtsgebiet oder in dieses Thema, in das spezielle Thema, nicht ins Rechtsgebiet, aber in dieses Thema einarbeiten müssen. Vermutlich ja auch eines der ersten Starock-Verfahren dann gewesen jeweils. Dann die Kommunikation mit dem Gericht. Da hat dann auch der Restrukturierungsbeauftragte eine ganz entscheidende Rolle gespielt, offensichtlich. Das haben wir schon so entnommen. Wie war das aus deiner Sicht? Wo lagen da eigentlich so die Stolpersteine? Oder sagst du, an sich ist das ganz gut durchgelaufen? Oder haben alle erstmal große Augen gerichtet und gesagt, oh Gott, was habt ihr da für lustige Ideen?
Also eigentlich... Nicht ganz einfach war der Start, weil das Verfahren ging los. Da gab es das Daruk, halbes Jahr vielleicht. Es gab wenig bekannte Fälle und schon gar nicht bekannte Fälle, die in dieser Größenordnung gespielt haben. Und dann mit diesen Besonderheiten, ausländische Steuerforderungen, ungeregelte Lage, können die restrukturiert werden. Da Überzeugungsarbeit zu leisten, auch bei den Finanzierern und einfach auch eine Überzeugung zu schaffen, dass es ein sinnvolles Konzept ist und zwar für alle Beteiligten, das war nicht ganz einfach. Als diese Überzeugung dann gewonnen wurde, ab da muss ich sagen, war dieser Fall wirklich gut, weil alle Beteiligten eigentlich an einem Strang gezogen haben. Und da schließe ich das Gericht ausdrücklich mit ein. Die Vertreter der Kreditinstitute haben da einfach toll mitgewirkt. Auch wenn mal Probleme aufkamen, hat man das in einem regelmäßigen Showfix besprochen. Man hat eine Lösung gefunden und das hat einfach toll funktioniert. Und wie gesagt, das Gericht hat sich da intensiv mit den Fragen auseinandergesetzt, hat am Ende einen Beschluss erlassen mit 20 Seiten, der wirklich hervorragend begründet war. Mit dem Restrukturierungsbeauftragten war die Zusammenarbeit toll. Also als dann alle mal die Überzeugung hatten, das ist ein vernünftiges Konzept, da war der Fall wirklich so, dass man sagen könnte, das lief eigentlich mustergültig.
Gleich zwei Nachfragen von meiner Seite. Erste Frage, was war aus deiner Sicht das entscheidende Argument, was dann sozusagen die anderen überzeugt hat, jeweils in diesen unterschiedlichen Wellen, sage ich mal. Und die zweite Frage natürlich, die 20 Seiten Beschluss, gibt es die schon irgendwo veröffentlicht?
Also das entscheidende Argument, was sicherlich geholfen hat, war die Überzeugung und die Aussage, dass wir eigentlich kaum Alternativen haben. Natürlich kann ich nachfinanzieren, aber wir haben die Finanzierer natürlich gesagt, könnt ihr vergessen, war ja auch klar. Und das zweite ist die Insolvenz, wo auch alle gesagt haben, ja, das glauben wir euch, dass da wirklich dann alles zusammenbricht. Und diese Notsituation, dass man sagt, eigentlich gibt es zu dem Verfahren hier gar keine großen Alternativen, das hat natürlich einen gewissen Entscheidungsdruck schon geschaffen. Also wenn es da auch anderweitige Möglichkeiten gegeben hätte, wäre das wahrscheinlich nicht ganz so einfach gewesen. Den Beschluss, den gibt es noch nicht veröffentlicht. Also wir haben da nichts unternommen, weil wir natürlich jetzt auch das Ganze erstmal nicht an die Öffentlichkeit bringen wollten. Aber ich kann nur sagen, der ist wirklich hervorragend begründet. Und ob man das jetzt irgendwann mal natürlich diskret veröffentlicht, weil da wirklich auch gute Ausführungen zu den ganzen Rechtsfragen sind, das müssen wir mal besprechen und überlegen.
Lass es uns wissen. Wir gucken gerne mal rein und unsere Zuhörer natürlich auch an der Stelle. Weil wir haben nämlich recherchiert im Vorfeld und haben ihn leider nicht gefunden, haben auch mal die ein oder andere Quelle versucht anzuzapfen, aber ist uns nicht gelungen.
Ja, Frank, werfen wir vielleicht noch mal einen vergleichenden Blick zurück neben dem Karlsruher Fall, den wir gerade hier besprochen haben. Warst du auch involviert in die Begleitung des Restrukturierungsverfahrens MGG, der Besitzgesellschaft des Familienunternehmens Eisele Pneumatics GmbH und Co. KG? Mit Blick auf die beiden von dir begleiteten Verfahren, was waren für dich die wichtigsten Learnings in diesen beiden Fällen?
Wenn man sich die Veröffentlichungen und die Diskussionen im Vorfeld der Einführung des DAROG angehört hat, dann ist oft die Sorge hochgekommen, das ist jetzt so ein Beratertool, um Finanzierer abzuschneiden und Finanzierer zu benachteiligen. Also das kann man klar widerlegen mit diesen Fällen. Im einen Fall hat das Verfahren geradezu gedient, dass die Kreditinstitute keinen Forderungsverzicht aussprechen mussten oder keinen Nachteil erlitten haben. In dem MGG-Fall war es sogar eher so, dass es mitinitiiert wurde von den Kreditinstituten, weil die gesagt haben, wir brauchen hier eine Lösung, wir brauchen hier eine schnelle Lösung und wir müssen vor allem auch eine Lösung präsentieren, die auch den Gesellschafter vielleicht mitnimmt. Und das ist dann mit einem, weil in dem Fall wäre es mit einem vielleicht konfrontativen Insolvenzverfahren nicht getan gewesen. Also unterm Strich muss man sagen, die Verfahren waren alle so, dass die Finanzierer das proaktiv mitbegleitet haben und für sich die Entscheidung getroffen haben, das ist deutlich besser als die nächstbeste Alternative, was wahrscheinlich eine Insolvenz gewesen wäre. Was man noch sagen kann, allein die Diskussion des Verfahrens und die Einleitung des Verfahrens hat häufig im Gläubigerkreis eine gewisse Befriedungswirkung. Also im MGG-Verfahren, da verrate ich jetzt keine Geheimnisse, da war es schon so, es waren einige Gläubiger, die im Vorfeld, wenn man da außergerichtlich verhandelt hätte, unter hohem Zeitdruck, weil ja auch unter Umständen Fristen laufen, wo man da nichts erreicht hätte. Wenn man dann aber im Verfahren ist, hat etwas mehr Zeit, man kann vielleicht auch das Argument bringen, ihr könnt eigentlich das Verfahren nur verteuern und verzögern, aber ihr könnt es nicht verhindern, dass das Ergebnis kommt. Dann war es doch so, dass der ein oder andere Gläubiger nochmal gesagt hat, okay, dann stimme ich eben zu. Und bei MGG gab es ja zum Schluss eine 100% Zustimmung, sodass wir gar keinen Bestätigungsbeschluss benötigt haben. Und auch in einem Karlsruher Fall muss man sagen, da hat sich auch beim ein oder anderen Gläubiger, der dann auch mitgewirkt hat im Verfahren, die Meinung etwas geändert, weil man einfach Zeit hat. Man steht nicht unter Druck. Man kann nicht sagen, okay, wie es ja teilweise bei außergerichtlichen Verhandlungen ist, Montag läuft die Frist ab und wir müssen jetzt vorher unbedingt was machen. Und unter Druck ist sowas immer schwierig, wenn ich Gläubiger berate. Ich mag das auch nicht, wenn man so vollendete Tatsachen gestellt wird, jetzt friss oder stirb. Das ist im Starhawk anders. Da kann man mehrere Diskussionsschleifen drehen. Man kann nochmal eine Diskussion mit dem Restrukturierungsbeauftragten drehen. Also was man da mitnehmen kann, glaube ich, wenn das Verfahren mal eingeleitet ist, auch wenn es am Anfang vielleicht im einen oder anderen Fall weniger konsensual ist, man bekommt eher oder man hat die Chance, da wirklich auch noch eine Einigung mit einigen Gläubigern hinzubekommen.
Das ist ein ganz interessanter Aspekt, weil es uns natürlich auch aufgefallen, dass ja zwischen August 2021 bei dem Karlsruher Fall bis zum Bestätigungsbeschluss des Gerichtes im März diesen Jahres ja doch eine ganze Zeit vergangen ist. Du hast schon gesagt, ihr seid nicht mit einem fertigen Plan das Verfahren gestartet. Musstet also erstmal den Plan dann noch erstellen, offensichtlich auch verhandeln. Das habe ich jetzt mal so entnommen, mit dem einen oder anderen Gläubiger den noch davon überzeugen, dass das auch eine gute und richtige Idee ist. Aber der Zeitunterschied, auch wenn wir auf den Eterna-Fall gucken, den wir hier auch schon ausgiebig beleuchtet haben, ist ja schon deutlich anders. Also trotzdem bildet ja, sag mal, so alle Fälle lassen sich trotzdem in diesem Starhawk-Verfahren abbilden. Du hast es gesagt, MGG ist ja eine ganz andere Fallkonstellation gewesen. Und der deutlich komplexere Fall jetzt in Karlsruhe, Steuerforderungen im Ausland, Gutachten einholen und so weiter. Das ist ja schon ein deutlicher Unterschied. Das finden wir auch bemerkenswert, dass man also nicht, wie man ja in der Vorfelddiskussion zum Starhawk ja oftmals oder auch danach dann jetzt gesagt hat, ja, es gibt so einen ganz engen Anwendungsspielraum nur oder Anwendungsfälle, die müssen sehr ähnlich sein und da gibt es gar nicht so sehr viele Fälle und so weiter. Ich glaube, was ihr gezeigt habt, ist, dass es da schon mehrere Möglichkeiten gibt und auch für mehrere Fallgestaltungen das durchaus zur Anwendung kommen kann.
Genau, das ist eigentlich der nächste Punkt, den wir jetzt gelernt haben im letzten Jahr, dass es tatsächlich viele Anwendungsfälle gibt. Wir hatten mehrere Single-Asset-Konstellationen, wo man im ersten Schritt vielleicht auch nicht sofort dran denkt, das muss jetzt ins Starhawk gehen, wo man, wenn man da mit dem Grundpfandgläubiger sich eng austauscht, wo dann vielleicht der Grundpfandgläubiger auch sagt, also wenn ich mir das jetzt recht überlege, wenn das im Insolvenzverfahren jetzt seinen Gang geht, da stehe ich unter Umständen schlechter, als wenn wir hier eine einvernehmliche Lösung im Starhawk finden und ich habe dann hinterher alle Zeit der Welt, um vielleicht intelligente Verwertungskonzepte zu entwickeln. Ja, da waren jetzt tatsächlich mehrere Fälle, die so über den Starhawk oder zumindest über eine Diskussion über ein Starhawk-Verfahren gelöst wurden oder die im Moment noch da im Werden sind. Das Zweite ist, wir hatten einen Gesellschafterstreit, wirklich heftigen Gesellschafterstreit, der sich dann aufs Unternehmen ausgewirkt hat. Eine Gesellschafter sagt, also ich finanziere, ihr habt einen erheblichen Finanzierungsbedarf, aber ich möchte nicht, dass der 25% Minderheitsgesellschafter von meiner Finanzierungsleistung profitiert. Der Minderheitsgesellschafter sagt, ich kann nicht, ich will nicht, also ich halte mich zurück. Das wäre früher wahrscheinlich auch in eine Insolvenz reingelaufen. Kann man jetzt auch über den Starhawk möglicherweise regulieren. Dann kennt ihr genauso diese Diskussionen in vielleicht größeren Bankenkonsortien. Da wird es wahrscheinlich nie zu einem Starhawk kommen, aber allein das Wissen, dass es da unter Umständen die Möglichkeit gibt.
Die Abschreckungswirkung ist doch
genau,
relativ groß.
Genau, das ist so. Ja. Genau.
Das ist ja ein Punkt, den ganz viele zwischenzeitlich die Erfahrung machen, dass einfach die Diskussion um dieses Verfahren und wenn man auch weiß, wie man das einleitet und wie es funktionieren kann, dann schon doch sehr viel Bewegung bringt und oftmals auch eine außergerichtliche Lösung ohne Staruk. Und ja, selbst wenn es mit dem Staruk dann gehen muss, wie in eurem Fall jetzt hier auch in Karlsruhe, das dann trotzdem auch funktioniert und auch relativ geräuschlos funktioniert. Was uns noch aufgefallen ist bei dem Staruk-Fall in Karlsruhe: Zustellungen an die ausländischen Steuergläubiger sind erfolgt. Ihr habt das über den Restrukturierungsbeauftragten oder das Gericht hat das über den Restrukturierungsbeauftragten machen lassen. Allerdings, wenn wir es richtig gelesen haben, gab es keine englischen oder landessprachlichen Übersetzungen, sondern es ging alles auf Deutsch raus und es war auch niemand da, der gekommen ist und mit abgestimmt hat.
Das ist richtig. Die ausländischen Gläubiger hatten das zum Teil gar nicht auf dem Schirm, dass es hier entsprechende Forderungen gibt. Es gab einen Wechsel des Steuerberaters, das gewechselt in ein größeres Büro, die dann das Ganze mal aufgearbeitet haben. Und die haben dann im Vorfeld als allererstes mal alle ausländischen Steuergläubiger mal informiert: Schaut mal, hier gibt es Forderungen, das habt ihr noch gar nicht auf dem Schirm, aber wir melden das jetzt mal an. Und die sind dann mit ihren Auslandsgesellschaften erstmal in die Diskussion gegangen mit den ausländischen Steuergläubigern und haben das erstmal dort platziert. Dann sind entsprechende Bescheide ergangen. Das hat natürlich auch eine gewisse Zeit gedauert. Die Sorge war, wenn man das nicht tut, sondern wenn man hier überrumpelt, kann man vielleicht nachvollziehen, dass man das eben nicht möchte, sondern dass, wenn man hier so ein Verfahren durchzieht, dass man dann auch sagt, okay, dann muss man den Gläubigern, die bis dato überhaupt nicht wissen, dass sie Forderungen haben, dann muss man denen auch eine hinreichende Zeit geben und auch eine entsprechende Reaktionsmöglichkeit. Und was ihr sagt, das ist richtig. Der Dr. Haffa hat die Zustellungen durchgeführt. Es gab keine Übersetzungen und tatsächlich, es war auch niemand da, was aber nicht heißt, dass es keine Kommunikation gegeben hat, sondern es wurde teilweise schriftlich, teilweise gab es auch Telefonate. Also die haben, das war nicht so, dass die nicht reagiert haben, sondern das war denen dann einfach zu mühsam, ja, aus dem Ausland anzureisen.
Und ihr habt
die haben sich aber informieren lassen und wie gesagt, es gab eine ständige und laufende Kommunikation.
Und ihr habt die natürlich kommuniziert, dass das auch gar nicht notwendig ist oder sinnvoll ist, weil ihr sowieso über die Gruppen die Zustimmungsersetzung dann auch zum Erfolg kommen werdet, vermute ich einfach.
Wir haben das die Planinhalte dezidiert erläutert, das ist richtig.
Somit sind wir leider schon wieder am Ende unserer aktuellen Podcast-Folge angekommen, in der wir uns gemeinsam mit Dr. Frank Schäffler dem sehr interessanten Staruk-Fall eines international tätigen Handelsunternehmens gewidmet haben. Wir sagen vielen Dank, Frank, für die spannenden Einblicke in diesen Fall und das sehr interessante Gespräch.
Vielen Dank euch, hat viel Spaß gemacht.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns natürlich wie immer über Ihre Fragen, Anregungen, Kritik und auch Lob. Sie können uns über LinkedIn und im Internet unter www.restruct.law oder per E-Mail unter podcast@restruct.law erreichen.
Wir sagen danke fürs Zuhören, bleiben Sie uns gewogen und starten Sie gut in den Frühsommer. Wir freuen uns auf das nächste Mal und wünschen bis dahin viel Spaß beim Sanieren.
Tschüss und bis bald.
Restruct Law, der Restrukturierungspodcast von Dr. Christian Heinze und Heiko Schäfer.